Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die erste Woche Wimbledon, sie ist im Grunde fast schon rum. Wir nehmen am Samstagabend auf und ja, ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben viele, viele Geschichten so gesammelt in den ersten Tagen, denn wir zumindest sind der Meinung, und da sind wir natürlich jetzt schon auf eure Meinung gespannt, dass es doch ja gutes Tennis gab, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren und man doch sich so einiges zu erzählen hat, was wir wahrscheinlich gar nicht alles hier so jetzt in die Sendung bekommen. Trotzdem werden wir es versuchen. Wir sind heute zu zweit. Mit dabei ist Henrike. Hallo.
Hallo, Daniel.
Ja, Henrike, und vielleicht sogar bevor wir zum Sportlichen kommen. Wir waren ja so ein bisschen auch darauf gespannt, wie Wimbledon 2024 präsentiert wird medial. Denn ja, es gibt einen neuen Übertragungsweg. Nicht mehr Sky ist die Anlaufadresse für Wimbledon, sondern Prime, der Streamingdienst von Amazon. Und Henrike, ich glaube, wir können sagen, dass wir grundsätzlich zufrieden sind, einen guten Eindruck haben, vielleicht aber natürlich wieder ein bisschen bemängeln müssen, dass wir einfach nicht alles sehen können.
Ja, ich glaube, das fasst es schon ganz gut zusammen. Zumindest von meiner Warte, es empfindet ja auch jeder anders, ist für mich in der Übertragung das allergrößte Manko, dass nicht alles zu sehen ist. Also das hatten Tobi, Schwelli und ich in der Wimbledon-Vorschau letzte Woche noch ein bisschen falsch gesagt oder falsch angenommen. Wir hatten da gedacht, dass alles gezeigt wird, aber das ist nicht so. Gezeigt werden 7 Kanäle. Einer davon ist das Hauptprogramm. Das ist ein vergleichbar wie mit Sky, die auch immer einen quasi so eine Art Flug über die Anlage Kanal hatten, wo dann zwischendrin Interviews, Expertenmeinungen und halt wechselnde Matches sind. Und dann haben sie noch 6 Kanäle ausgewählte Matches und da muss man dann halt Glück haben, ob das eigene Wunschmatch dabei ist oder nicht, weil das kann man sich halt dann nicht immer aussuchen, welche von den 6 rausgepickt werden. Und das ist für mich der wirklich große Nachteil an der ganzen Geschichte, weil ansonsten, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht allzu viel auszusetzen. Die Übertragungsqualität ist großartig, die Matches, da werden die Namen dran geschrieben, man findet sich also schnell zurecht. Ich finde auch die Qualität der Kommentare und der Experten ist, was ich so gesehen habe, sehr gut. Klar, hier und da ist man vielleicht mal anderer Meinung, aber alles in allem passt das für mich, sodass ich sagen muss, dass vom Technischen her und Inhaltlichen das für mich zumindest alles passt, aber ich würde dann trotzdem doch gerne alle Courts, die gehen, sehen. Zumal ich ja dafür bezahle. Und dann ist das für mich als Tennis-Nerd schon so eine Sache, dass ich sage, das muss eigentlich abgedeckt werden können. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja gut, also unser Anspruch ist das natürlich. Wir haben aber auch in den letzten Jahren ja immer wieder drüber gesprochen, da sind wir vielleicht auch ein bisschen spezieller als andere. Also zum Beispiel hatte ich vorhin jetzt noch vor der Aufnahme gesehen, da hat uns auch ein Hörer geschrieben, nämlich Luke, der auch sehr zufrieden ist mit Prime und dem Angebot, der aber sogar auch sagt, also er hatte Sky nicht oder ist kein Sky-Abonnent und hat deswegen auch jetzt keinen Vergleich. Davon hat er zum Beispiel jetzt nichts geschrieben, vielleicht weil ihm das einfach ausreicht und er sagt, also da ist immer was dabei, was ich schauen kann. Deswegen sind wir vielleicht einfach, Henrike, diejenigen, die da ja vielleicht auch mit dem zu hohen Anspruch angehen. Wir hatten dazu ja auch schon mal öfter mit Marcel Meinert uns ausgetauscht. Vielleicht nochmal allgemein zu Prime, wo ich gerade Marcel Meinert erwähne, der ist ja auch vor Ort. Dass die allermeisten Reporter und Kommentatoren vor Ort sind, das finde ich sehr, sehr gut, weil das sagen ja sogar auch immer jeweils die Person selbst, vor Ort zu sein, hat nochmal natürlich eine ganz andere Qualität. Du hast einen ganz anderen Zugriff. Dadurch merkst du auch in der Übertragung, was Informationen angeht, dass sie natürlich schneller, einfacher transportiert werden, weil man einfach einen besseren Zugriff hat, wie ich gerade sagte. Und ja, insgesamt, das vielleicht nur so als kleine Note, muss ich sogar sagen, Es erinnert mich halt insgesamt sehr an Sky, ne? Also, du hast viele Personen da, die man irgendwie mit
Ja,
Sky
da hast du recht.
verbindet. Und ja, auch die Aufbereitung insgesamt, so mit diesem Hauptprogramm. Und dann hast du immer fest Center Court, Court 1 auf einem Kanal und sonst noch ein paar andere Angebote. Das ist ja wirklich schon sehr Sky-like, in Anführungszeichen, auch wenn man das bei Prime jetzt wahrscheinlich nicht gerne hört. Aber das ist ja nichts Schlechtes in dem Sinne, sondern ich glaube, wir können ja trotzdem sagen, Sky hat es natürlich in den letzten Jahren auch sehr hochwertig aufbereitet und sehr viel, ja, Investment da reingesteckt. Prime macht das jetzt noch ein bisschen mehr, in dem Sinne einfach, dass mehr Personen vor Ort sind. Natürlich das Expertenteam auch noch mal viel, viel größer ist. Und ja, ich glaube, da kann man so insgesamt eigentlich echt wenig aussetzen.
Ich denke auch mal, dass sie so ein wenig dieses Sky-Paket in irgendeiner Form lizenzmäßig übernommen haben werden. Vielleicht wird das auch noch ausgebaut, ne? Aber das ist ja das, was ich meinte. Wie viel dann angeboten wird und ob dich das stört oder nicht, das kommt dann natürlich letzten Endes auf die Person an, die das schaut. Mir würde es nicht reichen und wenn sie da noch nachbessern, dann kann man wirklich sagen, ist die Übertragung echt sehr, sehr gut, weil Qualität und das alles passt. Und für mich ist das Einzige dann eben das Angebot an Plätzen. Aber gut, ne? Irgendwo muss man wahrscheinlich Abstriche machen und vielleicht ist das dann auch der Kompromiss.
Ja, und dann, Henrike, kommen wir langsam, würde ich mal sagen, zum Sportlichen. Fangen wir vielleicht sogar mal heute mit den Herren an. Denn, ich sagte es gerade, wir haben jetzt so, ja, die erste Woche geschafft, so knapp. Die ersten drei Runden sind mehr oder weniger gespielt. Durch Regenverzögerung ist da jetzt auch am Samstagabend noch ein bisschen was offen. Aber, Henrike, wenn wir mal aus deutscher Sicht schauen, Alexander Zverev da natürlich im Fokus. Mal so ganz allgemein die Frage, gehört er mittlerweile für dich zu den Favoriten in Wimbledon?
Ja, irgendwie schon. Also ich meine, wenn er sein Level halten kann, das er jetzt in den ersten drei Runden gezeigt hat, dann auf jeden Fall, weil Alexander Zverev schlägt fantastisch auf, spielt mit diesem guten Aufschlag dann auch sehr gutes Tennis und hat jetzt ganz un-Zverev-like ziemlich viel Kraft in den ersten Runden gespart, wie man das ja bei dem Grand Slam, dem Hörensagen nach, auch machen sollte. Insofern ist aus der Ecke eigentlich alles gegeben, dass er das schaffen kann oder dass er sehr weit kommen kann. Aber vor allen Dingen finde ich mental. Also er wirkt extrem aufgeräumt, sehr fokussiert. Er hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob das in der Konferenz vor dem Turnier war oder in einer Konferenz während des Turniers, dass er gesagt hat, dass diesmal das erste Wimbledon ist, wo er sich so fühlt, als würde er zu den Titelanwärtern gehören, also zu einem Kreis der potenziellen Titelanwärter. Und ich finde, das merkt man ihn auch an. Jetzt muss man gucken, was natürlich heute ist er im Match gegen Norrie gestürzt und hat dann ein bisschen was am Knie. Muss man mal schauen, ob ihn das jetzt noch irgendwie behindern wird oder nicht. Er konnte damit weiterspielen und es sah relativ normal aus, was er da tut. Aber alles in allem wirkt das extrem solide und ja, also irgendwie auch so, dass du denkst, ja, warum eigentlich nicht? Und das ist eigentlich kein Fü Gefühl, was ich mit Zverev und Wimbledon verbinde.
Ja, also ich glaube, was man sagen kann, aber vielleicht ist das sogar auch keine so neue Erkenntnis, sondern fällt jetzt echt auf dem Rasen noch mal ein bisschen mehr auf, weil er natürlich in Wimbledon ja noch so mehr oder weniger immer die meisten Probleme hatte hier und da. Du hast es gerade gesagt, natürlich sowieso allgemein, ne, seine Grand Slam-Geschichte, das klassische Fünfsatz-Match, das haben wir ja schon länger nicht mehr. Klar, dass er jetzt natürlich in der ersten Woche mit Dreisatzerfolgen durchgeht, super. Ich fand gerade auch heute gegen Cameron Norrie dieser Tiebreak im dritten Satz, was war das? Ich glaube 17-15 am Ende. Das wäre ja eigentlich so ein klassisches Ding gewesen, wo er dann einmal kurz die Nerven verliert und dann hast du plötzlich Satz 4 und dann hast du den Eindruck zwischendurch, jetzt kippt das irgendwie noch. Das hat er halt gar nicht mehr. Ich glaube, so ein bisschen der Schlüssel ist auch, dass er seinen eigenen Spiel mehr vertraut. Also früher hatte man ja immer den Eindruck, und vielleicht war deswegen auch gerade das Thema Rasen bei ihm immer so besonders, weil er ja schon auch in jungen Jahren immer formuliert hat, also mein Spiel kommt und fällt auch so ein bisschen mit dem Aufschlag. Und da denkt man ja automatisch irgendwie an den Rasen. Und vielleicht war das natürlich auch so ein bisschen sein Fehler, weil sein klassischer Spielstil ja wahrscheinlich am Ende niemals sein wird, dass er derjenige ist, der in so einem Fünfsatzmatch 3 Stunden lang offensiv dir die Bälle um die Ohren haut. Und Jürgen Schmieder hat, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, da war Zverev noch sehr, sehr jung, aber mal formuliert, der größte Fehler von Alexander Zverev ist, dass er so sein will wie Kyrgios, aber niemals wie Kyrgios sein kann. Und ich glaube, das hat er mittlerweile auch verstanden, dass er sein eigenes Spiel hat und auch auf Rasen nicht gezwungen ist dazu, irgendeinen anderen Spielstil anzunehmen, weil der vielleicht schon bessere Ergebnisse gefunden hat, sondern dass es dann eher darum geht, ja, in dem Fall vielleicht sogar gerade auf Rasen die Stärken seines eigenen Spiels durchzusetzen.
Beschreibt es ganz gut. Also ich habe den Tiebreak gegen Norrie, den letzten, es war 17-15, habe ich gesehen. Und da ist er in Teilen, ist Zverev da ein bisschen in alte Muster zurückgefallen, dass er sich eine Weile, glaube ich, darauf zurückgezogen hat, zu hoffen, dass Norrie eher einen Fehler macht. Und Norrie hatte dann wirklich alles noch mal in die Waagschale geworfen. Aber er hat sich halt auf einen Punkt zurückgezogen und ich glaube, das ist das, worauf du verweist. Er hat sich auf einen Punkt seiner eigenen Sicherheit zurückgezogen, ne? Er hat so ein bisschen das Risiko rausgenommen, ohne aber unter das eigene Grundlevel runterzurutschen, ne? Also weil bei eigenem Aufschlag, da war für Norrie nicht viel zu holen. Und ich glaube, das ist das, was du beschreibst. Und ich denke, da hast du auch recht. Ne? Er hat, glaube ich, sich und seinen Spielstil gefunden. Er hat die Punkte verbessert, die er verbessern konnte, um sich selber abzusichern, also um seine Stärken abzusichern. Er hat seine Schwächen so weit ausgebügelt, dass sie ihm nicht mehr wehtun. Und jetzt kann er sich auch auf seine Stärken konzentrieren, weil er halt weiß, dass eben in den Ecken, wo man ihn wehtun kann, jetzt einfach ein besseres Grundlevel hat, ne? Weil er wird immer auf der Vorhand anfälliger sein und Serve and Volley kommt ihm deutlich natürlicher vom Schläger, aber es ist wahrscheinlich am Ende nicht sein Stil, das konsequent und immer durchzuziehen. Aber er kann sich halt darauf verlassen, dass, wenn er es braucht, es ihn nicht komplett im Stich lässt. Und ich glaube, das ist einfach so eine Beruhigung, die ihm die Möglichkeit gibt, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.
Spannend wird jetzt natürlich auf jeden Fall die nächste Aufgabe. Also, ich fand auch Cam Norrie hatte natürlich schon so seine Herausforderungen, weil auch der stand immerhin schon mal im Halbfinale in Wimbledon vor 2 Jahren. Aber nächster möglicher Gegner, Taylor Fritz oder Alejandro Tabilo, ja, beide natürlich jetzt in diesem Jahr sehr gut auf Rasen gespielt. Könnte vielleicht dann auch noch mal so eine, ja, neue Messlatte vielleicht jetzt werden in dieser Wimbledon-Phase. Ich hätte fast Wimbledon-Woche gesagt, aber die erste, die ist ja rum.
Naja, leichter wird es nicht. Und gerade auf Rasen ist das ja so, je weiter du kommst, desto eingespielter du bist, desto gefährlicher wirst du als Gegner oder Gegnerin. Das gilt ja für die Damen genauso. Insofern muss man mal schauen. Aber ich muss auch sagen, dass ich so jetzt rein vom Gefühl her, und das kann mich natürlich trügen, eigentlich auch für das nächste Match ganz positiv gestimmt bin, egal was da kommt. Also er hat alles, um das zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und ich sehe gerade nicht, warum er das nicht schaffen sollte. Selbst wenn der Gegner, wer auch immer das dann sein wird, exzellentes Level spielt. Weil ich denke, er hat schon auch einem Fritz und einem Tabilo im Grundsatz immer noch etwas voraus, aber ja, es wird sich zeigen und dann müssen wir einfach gucken und sprechen dann halt nächste Woche drüber.
Wir sind gespannt. Ja, Thema Herren, Henrike, was so die anderen Favoriten angeht, war so ein bisschen mein Eindruck. Alcaraz, Sinner, Djokovic, ja, die machen halt irgendwie so ihr Ding. Eigentlich klassische erste Woche, wie wir das früher auch irgendwie bei einem Federer oder Nadal hatten. Die gewinnen ihre Matches. Ich finde, man kann da teilweise wenig draus lesen, außer halt, ja, sie sind sehr dominant. Und wir müssen eigentlich abwarten, was die zweite Woche bringt. Oder siehst du das anders?
Nee, gehe ich mit. Also ich glaube, die drei, Sinner, Alcaraz und Djokovic, auf die man vor dem Turnier als die Großen schauen musste, die haben das getan, was sie sollten. Sicherlich sind die jetzt alle auch mal hier und da mit ihren Problemchen durch die Matches gegangen. Also Alcaraz letztes Match jetzt gegen Tiafoe, hat da mal kurz ein bisschen alt ausgesehen und sich dann aber im Level anpassen können. Und auch ja, Djokovic hatte jetzt gegen Fearnley mal einen Satz ein bisschen Probleme, aber nichts, wo ich jetzt sage, muss man jetzt irgendwie sich Sorgen machen. Insofern wird das spannend werden, wer quasi neben diesen zu erwartenden dann so ein bisschen die Reihen füllt. Wobei ich das interessant finde, dass wenn ich mir die obere Hälfte angucke, also mit Sinner, eigentlich so ziemlich jeder durchgekommen ist, der man auch hätte erwarten können, dass er durchkommt. Also Sinner, Shelton, Dimitrov jetzt gegen Struff oder Medvedev, da muss man gucken, die beiden spielen noch. Alcaraz, Humbert und Paul gegen Bautista, gut, wundert mich jetzt nicht so. Ein bisschen wilder wird es unten. Also Comesaña oder Musetti, dann gegen Petri Perikar, gut, Fritz, Stabilo und Zverev hätte man rechnen können, aber dann schon wieder Fies, glaube ich, ist jetzt durch, gegen Safiulin, Fies gegen Dömino auch noch. Und dann liegt momentan Alice gegen Rune vorne. Mal gucken, ob das so bleibt. Und dann Djokovic. Also da ist es schon so ein bisschen durchmischter. Aber obere Hälfte, die eigentlich härtere Hälfte, ist relativ auf Linie für meinen Geschmack.
Ja, stimmt, stimmt. Wo wir nicht wirklich eine Linie haben, das wurde zumindest oft bemängelt in den letzten Monaten häufiger, ist bei den Damen. Ja, Henrike, was sagen wir da? Wir sind ins Turnier gegangen und haben gesagt, eigentlich kann man überhaupt nicht vorhersagen, wer das gewinnt. Bevor wir gleich über so ein paar Namen sprechen, bist du da schlauer geworden nach einer Woche? Ich nicht.
Nö, also mein Tipp von Goff ist ja noch drin. Das sieht ja bei Schwelli schon ein bisschen anders aus. Da ist der Tipp Świątek nämlich gerade gegen Putintseva rausgeflogen. Allerdings konnte man auch damit rechnen, dass Putintseva eine eklige Gegnerin ist auf Rasen. Daher wundert mich das Ergebnis nicht so, weil Świątek und Rasen ist halt nach wie vor nicht das Highlight. Und dann danach, ich meine, Putintseva spielt jetzt gegen Ostapenko. Mit Ostapenko kann man da rechnen. Dann spielen gerade noch Collins, Haddad-Maier ihren Platz auf, um gegen Krejcikova anzukommen. Auch das sind jetzt keine Namen, die man da nicht vermuten könnte. Dann Rybakina oder Wozniacki gegen Kalinskaya. Geht auch okay. Und dann Svitolina gegen Xinyu Wang. Gut, da hätte man vielleicht eher Pegula vermutet, aber oder eine Bolter, aber auch Wang spielt gutes Tennis. Und dann auf der anderen Seite haben wir eben Goff gegen Navarro. Ich glaube, das kann man so tippen. Kies Paolini wundert mich jetzt auch nicht. Badosa Vekic auch nicht. Badosa vielleicht eher Kasatkina rausgenommen, aber Vekic ist traditionell gut auf Rasen. Raducanu pünktlich zu Wimbledon in Topform. Und die einzige, die da wirklich so rausfällt, ist Lulu Sun aus Neuseeland, aber in der Schweiz aufgewachsen. Aber so wie sie gespielt hat in Wimbledon, wundert es rein spielerisch dann halt auch wieder nicht.
Nee, das ist richtig. Also die Überraschung ist wahrscheinlich dann eher größer, weil ja, man sie natürlich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, ne? Also steht außerhalb der Top 100, musste sich durch die Qualifikation spielen, ist dann ja sowieso auch immer schwierig, weil gerade nach der Qualifikation, die ja oft auch echt so ein bisschen Losglück brauchst. Ja, sie hatte jetzt natürlich echt gute Ergebnisse hier. Also ich glaube, das kann man ihr nicht absprechen. Wenn man jetzt auf die letzten Wochen schaut, also ich hatte sie sogar in Troisdorf noch vor ein paar Wochen gesehen. Da ist sie erste Runde rausgegangen gegen eine Spanierin. Hatte jetzt vor Wimbledon, ich glaube, noch ein Challenger auf Rasen gespielt in Italien. Und da ist sie auch erste Runde rausgegangen gegen Susan Bandecchi, die unter anderem auch in Troisdorf im Endspiel war. Also, wenn man jetzt so davor schaut, auch kann man jetzt nicht sagen, naja, man kann das daran ableiten, weil die jetzt irgendwie schon unheimlich gut gespielt hat die letzten Wochen. Aber wie es aussieht, ja, scheint ihr Spiel so ein bisschen auf den Rasen zu passen. Und jetzt gegen Emma Raducanu natürlich auch ein spezielles Match, weil ja, Raducanu natürlich den Heimvorteil hat und so ein bisschen, ich glaube, gerade das Match gegen Maria Sakkari hat das vom Gefühl her zumindest bewiesen. Fast so eine kleine, und jetzt kommt ein Wort, was man eigentlich eher bei Spielerinnen sagen würde, die schon um weitestgehend länger auf der Tour unterwegs sind, eine kleine Renaissance erfährt.
Naja, zumindest kann man mal sagen, dass Emma Raducanus Zocken nicht die French Open zu spielen aufgegangen ist. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob eine vierte Runde ein gutes Ergebnis ist, aber für sie, denke ich, ist es das. Gerade weil sie nach ihrem US Open-Sieg ja wirklich diesen Hänger hatte, sowohl mental als auch körperlich. Und sie wirkt sehr, sehr gut, sehr, sehr klar. Also sie hat den Ball gut im Schläger, kann ungemein Druck machen, schlägt auch vernünftig auf und kann vor allen Dingen auch mit den Erwartungen umgehen, die an sie gerichtet werden. Und das sind alles gute Dinge. Insofern, was auch immer da jetzt rauskommen wird, glaube ich, ist sie auf einem guten Weg und dann kann man nur hoffen, dass das für sie so weitergeht, weil ich glaube, mit einer gut spielenden Emma Raducanu, die auch weiter oben ist im Ranking und da mitmischt, wird die Damentour nur interessanter werden.
Definitiv, klar. Ja, für wen natürlich Wimbledon sich nicht so ganz gelohnt hat, Maketa Vondrousova, die Titelverteidigerin, erste Runde auch überraschend verloren. Da habe ich sogar erst noch gedacht, Mensch, also die muss im Ranking jetzt ja so richtig abfallen. Aktuell ist sie im Live-Ranking von Platz 6 auf Platz 17 gefallen. Also sie hatte, ja, sie verliert so knapp, also ein bisschen weniger als die Hälfte ihrer Punkte. Also sie hat ja doch dann ordentlich noch dazu gesammelt drumherum. Das ja, lässt das ein bisschen abfedern, aber schon natürlich auch eine Überraschung gewesen. Aber viel interessanter, Henrike, finde ich eigentlich daran, dass so, was die Berichterstattung angeht, es doch sehr zurückhaltend war, ne? Also so Vorjahressiegerin scheitert in Runde 1, so könnte man denken, große Schlagzeile, war aber bei den wenigsten.
Ja, also das gab natürlich mal so auf Tennis-Twitter so einen leichten Aufschrei, was völlig normal ist. Das ist jetzt auch mit Iga Swiatek passiert. Jeder hat ja geschrieben, oh mein Gott, so ungefähr, die Nummer eins der Welt ist raus. Aber ich glaube, wenn man mal den, und ich setze das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, den Schock dieser Meldung überwunden hat und sich dann überlegt, ist das wirklich so ein Schock? Da muss man wahrscheinlich sagen, nee, weil Maketa Vondrousova ist letztes Jahr natürlich völlig zu Recht Siegerin geworden, aber ich glaube, auf dem Zettel hatte die niemand. Ne? Also die hatte einfach vielleicht auch ein bisschen wie eine Emma Raducanu bei den US Open so einen richtigen Lauf erwischt und das passiert dir halt mal. Aber ich hätte sie jetzt trotz allem nicht unbedingt als die Rasenspielerin markiert und auch jetzt nicht. Und auch eine Iga Swiatek, dass die sich mit Rasen traditionell halt schwer tut. Und wenn ihr dann jemand die Zeit raubt, was auf Rasen natürlich einfacher ist, dann wird es halt für Swiatek schwieriger. Wundert es einen halt auch nicht. Und ich glaube, das ist das bei den beiden einfach so, ne? Dass das eben nicht so deren Belag ist oder deren Situation und dann das halt passieren kann. Das ist dann in dem Moment, oho. Aber so im Großen und Ganzen ist es halt dann auch nicht die Geschichte.
Ja, ich glaube, ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, was wir ganz grundsätzlich sagen können, wir haben ja jetzt ja so ein paar Namen uns rausgegriffen bei Damen und Herren, wo wir irgendwie uns beide darauf verständigt haben, die müssen wir mal erwähnt haben jetzt nach der ersten Woche. Die Qualität der Matches insgesamt, das ist natürlich auch sehr subjektiv, weil wir können ja, und das ist jetzt in dem Fall keine Kritik daran, dass nicht alles gezeigt wird, sondern wir können nicht alles sehen, einfach weil es unmöglich ist, selbst wenn alles angeboten wird. Wir haben aber viele, viele enge Matches gesehen und wir haben vor allem viele Matches gesehen, die eine unheimlich hohe Qualität hatten. Und Henrike, du hast mir gerade noch, als wir uns kurz vorbesprochen haben, eine sehr interessante Zahl genannt, was die Fünfsatzmatches bei den Herren angeht.
Ja, also ich schließe mich da an. Ich finde auch, dass sowohl bei Damen und bei Herren es sehr viele enge Matches gibt und alles in allem, was ich gesehen habe, die Qualität sehr, sehr, sehr hoch ist. Und ITF Media hat das vor so einer Stunde gepostet, dass mit dem Match von Arthur Fils gegen Safiulin das 33. Match bei Wimbledon 2024 in den fünften Satz gegangen ist. Und das ist ein neuer Open-Era-Rekord für die meisten Fünfsatz-Matches innerhalb der ersten drei Runden bei einem Grand Slam. Das heißt, noch nie wurden so viele Fünfsatz-Matches bei einem Grand Slam innerhalb der ersten drei Runden gespielt. Und das gibt das auch noch mal in Zahlen wieder, denke ich einfach. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob Wimbledon vielleicht wieder was am Rasen rumgefummelt hat oder die Bälle dieses Jahr anders sind, dass das Spiel irgendwie langsamer wird und deswegen da mehr möglich ist. Ne? Das ist ja dann auch so eine Diskussion, die gerne mal losgetreten wird. Aber ich würde sagen, dass alles in allem auf beiden Seiten die Qualität enorm gestiegen ist und auch die Felder nach wie vor, bei den Damen ist das ja eh so, aber auch bei den Herren deutlich enger zusammenrücken. Und man deswegen dann natürlich auch mehr tolle Matches bekommt. Und ich bin da jetzt nicht gegen.
Ich glaube, da wehren wir uns alle nicht gegen. Nee, das ist richtig. Ja, Enrique, gibt es aus deiner Sicht noch irgendeine Story oder irgendeinen Namen, den wir hier nochmal aufs Feld führen müssen?
Keine Story und keinen Namen. Aber ich möchte noch mal auf was eingehen, was du vorhin erwähnt hattest. Du hattest ja gesagt, dass es gut tut, dass die Kommentatoren und Reporter von Amazon Prime quasi vor Ort sind, weil man das weil man dann ein bisschen mehr Emotionen mitkriegt. Und das war etwas, was ich glaube, wir beide haben das besprochen im Auftakt zu Wimbledon oder im Auftakt zur Rasensaison, dass wir gesagt haben, wir haben irgendwie mit der Rasensaison so gar nichts zu tun
Ja, stimmt.
und dass es uns schwerfällt, da so ein bisschen zu bestimmten Turnieren Gefühl aufzubauen. Und dann haben wir mal in die Runde gefragt, wie das denn bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist. Wie die das sehen, weil wir uns schon gefragt haben, ob das jetzt so ein bisschen vor Ort sein da hilft quasi, wenn man die Turniere mal live gesehen hat. Nun war ich jetzt noch nicht live bei Wimbledon, Wimbledon ist aber Wimbledon, aber bei anderen Turnieren. Und es haben tatsächlich einige geantwortet. Zum Beispiel hat Christian davon berichtet von Bad Homburg und sagt, Das gesamte Konstrukt in Bad Homburg ist sehr gut meiner Meinung nach aufgebaut. Kurt 1 und 2 waren auch ohne Karten offen. Dort liefen auch teilweise echt gute Matches. Zum Beispiel Senyakua gegen Burel. Highlight waren natürlich die Matches von Jule Niemeyer gegen Maria Sakkari und Schneider gegen Kerber. Rettungskräfte haben auch einen guten Job bei einer kollabierten Frau gemacht. Und er persönlich findet die Grassaison nicht zu kurz. Für ihn ist das quasi der Lieblingsbelag und er hätte auch gerne ein Tausender-Event auf Rasen. Das kann Technikotor, auch ein sehr schöner Name, auch bestätigen, dass er auch nach den French Open so diese typische Slam-Sattheit hat, diese Tennis-Sattheit. Und er eigentlich auch nicht, noch nicht so richtig rasenready ist. Aber er war dann das erste Mal beim WTA 500 in Berlin und hat das sehr, sehr schön gefunden. Er meinte, dass im Steffi-Graf-Stadion zu sitzen, genauso wie vorm Fernseher, also es sieht am Fernseher sehr gut aus und da drin zu sitzen ist auch so schön. Er findet die Nebenplatzkonstellation sehr spannend, denn es gibt eine Tribüne an Platz 1, von der aus man Platz 1 und Platz 2 schaut. Also man sieht quasi so ein bisschen zwei Spiele gleichzeitig. Und er findet auch, dass praktisch, dass der Übergang vom Steffi-Graf-Stadion zu den Tribünen der Außenplätze gibt. Da kommt man also wohl sehr simpel hin. Und er wird da auf jeden Fall gerne wieder hingehen. Und dann gibt es noch Yushu, die auch nach den French Open erstmal eine Pause eingelegt hat und kaum Rasenturniere bis Wimbledon schaut. Aber sie wohnt in Potsdam, oder er, das kann ich hier leider gerade nicht sehen, er oder sie wohnt in Potsdam. Und geht seit 2 Jahren auch immer einen Tag nach Berlin und hat Naomi Osaka und Angie Kerber gesehen. Und die Person ist ein großer Osaka-Fan und hatte deswegen natürlich wahrscheinlich den Tag des Lebens. Und findet das Turnier insgesamt sehr schön und die Versorgung gut und abwechslungsreich. Ja, und das sind so die Rückmeldungen, die wir bekommen haben oder zumindest die ich jetzt hier habe. Und glaube ich, beschreibt es ganz gut, dass vor Ort sein hilft.
Das, glaube ich, kann man nur unterstreichen, ja. Ich glaube, jede Person, jeder Tennisfan, der irgendwie mal auf einer Turnieranlage war, ein Turnier besucht hat, stellt, glaube ich, ganz schnell fest, dass ja die Atmosphäre ganz andere ist natürlich, dass man das Spiel ganz anders wahrnimmt, Dinge ganz anders sieht auch, die in einem Spiel passieren, als am TV, weil das TV-Bild gar nicht transportieren kann. Und ja, besucht auch, ich glaube, das ist ein Tipp, Henrike, den wir wirklich sehr gut geben können, viele verschiedene Turniere. Es müssen auch gar nicht immer so die großen sein. Ich habe gerade so ein Turnier wie in Trostorf erwähnt. Es gibt viele Challenger-ITF-Turniere. Geht dahin, nicht nur, dass die Veranstalter sich freuen, dass die Spielerinnen und Spieler sich natürlich freuen. Ihr seht auch da immer wirklich sehr, sehr gutes Tennis. Das ist mit bloßem Auge auch oft, und das unterschätzt man, glaube ich, auch, nicht wirklich davon zu unterscheiden, wenn da zwei Top-100-Spieler spielen. Und ja, jedes Turnier hat einfach auch sein eigenes Flair, egal wie groß es ist. Und dadurch macht es einfach Sinn, Tennisturniere zu besuchen. Gerade jetzt im Sommer, noch in den Wochen, wenn ihr da mal Zeit habt und ihr seht, da ist irgendwie im Umkreis eins, nutzt es. Dasselbe gilt auch für die Tennis-Bundesliga, zweite Liga, bei den Herren, die jetzt losgeht. Macht das auf jeden Fall.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass im Schnitt die sowieso alle dort besser spielen können als der Schnitt unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, uns drei hier inkludiert. Und das soll auch keine.
Wenn Tobi einen richtig guten Tag hat.
Ja, genau. Ja, das stimmt schon. Ich will hier niemandem zu nahe treten. Hier gibt es bestimmt fantastische Tennisspielerinnen und Spieler, die das hier hören. Aber wahrscheinlich werden die meisten wären froh, wenn sie so die Leistung von einem Top-100-Spieler oder einer Top-100-Spielerin hätten. I don't know. Ich glaube, ich trete damit niemandem zu nahe, wenn ich das sage, dass wir von denen zumindest alle noch was lernen können. Ich jedenfalls. Und Live-Tennis ist sowieso noch mal was ganz anderes, weil man da noch mal merkt, wie schnell dieser Sport ist und wie weit die Wege sind. Und das sieht man halt auf dem kleinen, viereckigen, flachen Kasten nicht immer. Insofern, glaube ich, war es das jetzt aber. Ich weiß nicht, hast du noch was? Du
Ich habe
hattest mich
nichts,
ja
nee,
gefragt. Nee.
absolut nicht. Wir können, glaube ich, nur noch
Dann.
mal gerne erwähnen, ne? Also wir haben heute ja, oder gerade Enrique hat so ein bisschen vorgelesen, was wir wöchentlich zugeschickt bekommen. Das ist immer noch viel, viel mehr als das. Das können wir auch immer gar nicht alles in die Sendung nehmen. Trotzdem schreibt uns natürlich gerne, weil wenn ihr uns schreibt, wir lesen es auf jeden Fall. In der Regel kriegt ihr auch eine Antwort von uns, wenn es auch dann nicht sogar in die Sendung schafft. Und ja, macht das gerne, kontakt@tennisproleten.de per Mail, so wie zum Beispiel Luke das heute auch noch gemacht hat, den hatte ich zu Anfang der Folge erwähnt. Ja, oder die sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook, Twitter, X, wie auch immer man es nennen will, ihr findet uns dort unter Tennisproleten. Gerne kommentieren, uns ja Nachrichten schreiben, freuen wir uns sehr, sehr drüber. Natürlich auch diesen Podcast weiterempfehlen, ihn gerne bewerten auf den Plattformen, wo ihr ihn hört. Und ja, was ihr aber in erster Linie natürlich machen sollt, ist Tennis schauen. Da freuen wir uns auch sehr drüber und diejenigen, die es betreiben, auch. Henrike, ich danke dir und ich glaube, wir können ja frohen Mutes sagen, nächste Woche hören wir uns wieder und dann sind wir in Wimbledon schon ein ganzes Stück weiter.
So ist das. Ich würde mal sagen, bis nächste Woche.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.